Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Und jetzt das zweite, Nehemias Glaubensmut. Wir haben vom König Artasasta gelesen und da liest man sogleich leicht darüber hinweg, der ihm dann das erlaubt hat, nach Jerusalem zu gehen. Aber es ist einmal interessant nachzufragen, wer dieser König war. Gestern haben wir gehört, Esra kam 14 Jahre vor Nehemia nach Jerusalem. Und in Esra 4, Vers 17 bis 23 wird uns berichtet, wie der Wiederaufbau der Mauern, der unter Esra begonnen hatte, auf Druck der Samariter und des Rehum gestoppt wurde. Und der König, der diesen Mauerbau stoppen ließ, sie haben ja zu ihm gesagt, die wollen eine Revolution machen, schau nach in der Geschichte, und er hat nachgesehen, dass in Jerusalem viel Krieg war und so weiter, und hat dann aus diesem Grund den Mauerbau stoppen lassen, und das war niemand anders wie genau derselbe König, vor dem Nehemia seinen Dienst hat. Also Artaxerxes ließ Jahre zuvor den Mauerbau Jerusalems stoppen, damit die Stadt für ihn keine Bedrohung werden konnte auf den Druck der Samariter. Und auf diesem Hintergrund erscheint das Buch Nehemias nochmals in einem anderen Licht. Menschlich gesehen war es für Nehemia eigentlich aussichtslos, von diesem König irgendwas erwarten zu wollen. Der hatte doch Stopp gesagt. Es darf nicht weitergehen in Jerusalem. Aber durch die besondere Schärfe der Situation wird auch der Glaubensmut des Nehemias umso deutlicher. Er vertraute seinem Herrn, dass er trotz dieser scheinbar auswegslosen Situation die Dinge zum Guten wenden kann und Jerusalem noch einmal aufgebaut wird und die Mauern noch einmal aufgebaut werden. Und wo sind die Nachfolger, die heute den Herrn Jesus mit demselben Vertrauen ehren? Ich meine jetzt keine schwärmerischen Enthusiasten, die voller Euphorie irgendeine Erweckung erwarten, europaweit oder weltweit oder sonst irgendwas. Nein, das meine ich nicht. Ich meine Nachfolger Jesu, die durch den Glauben vertrauen, dass unser Herr Jesus in all den Entwicklungen und Zerfallserscheinungen, die wir heute haben, noch einmal seinen Arm bewegen kann. Ganz gleich, wie hoffnungslos und dunkel unsere heutige Zeit auch scheinen mag. Wir können einen erwecklichen Aufbruch nicht herbeizwingen, auch nicht durch unsere Frömmigkeit und durch unsere Gebete. Gott ist souverän und der Heilige Geist weht immer da, wo er es will. Und der Spurgeon hat es ja in London damals eine große Erweckung gegeben zu seinen Predigten. Waren es, ich glaube, bis zu 20.000 Leute, die damals gekommen sind. Und bevor dieser Aufbruch losging in London, da haben in der Woche, waren es, glaube ich, 9 Gebetsstunden stattgefunden. Von dieser Gemeinde aus dem Tabernakel, wo Spurgeon angestellt war. Sie haben gebetet um Erweckungen, dass der Herr seinen Arm doch noch einmal bewegt, dass es einen erwecklichen Aufbruch gibt. Aber jetzt kommt das Große. Spurgeon hat gesagt, bevor das passiert ist, wir können geistlich alles richtig machen, aber Erweckung wird es nur geben, wenn Gott es in seiner Souveränität will. Nur dann. Wir können Erweckung niemals selbst machen. Und genauso kann der lebendige Gott in seiner Souveränität Erweckung schenken, wo die geistlichen Voraussetzungen dem entgegenstehen. Weil Gott ist souverän. Ich habe Ihnen gestern Abend gesagt, wir machen unseren Glauben oft zu einem Kuchenbackrezept. Ein bisschen Backpulver und Mehl und was sonst noch rein muss. Und am Schluss ist ein schöner, fertiger Kuchen da. Also wir tun dies und das und dann tut Gott dies und das. Das ist nicht die Bibel. durch unseren Gehorsam ehren wir ihn, aber Gott ist absolut souverän. Wir können sein Handeln niemals erzwingen. Und er handelt da, wo er möchte. Und er kann da handeln, wo geistliche Voraussetzungen überhaupt nicht vorhanden sind. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn wir ins Alte Testament schauen, haben wir ja verschiedene Propheten. Und wir haben einen Prophet, der besonders fleischlich gehandelt hat. Also nicht gerade im Vertrauen und Gehorsam gegenüber Gott, sondern im Gegensatz. Jona, der hier sich von allen anderen Propheten, von denen Bücher handeln, deutlich unterschieden hat. Und wissen Sie, welcher Prophet hat den größten erwecklichen Aufbruch erlebt im Alten Testament? Jona. Eine ganze Stadt mit über 120.000 Mann hat Buße getan in Sack und Asche. Der fleischlichste Prophet, und er hat selber noch danach gezürnt, als sie Buße getan haben, dann am Ende vom Buch Jona. Und da sehen wir etwas von Gottes Souveränität und Größe. Ein Jeremia, der in völligem Gehorsam seinen Herrn gegenüber gehandelt hat und immer wieder ganz schwer unten durch musste. Er erlebte keinen erwecklichen Aufbruch. Ein Jona, der ganz anders gesinnt war, dort schenkte Gott einen erwecklichen Aufbruch. Gott ist souverän, das möchte ich damit sagen, und dass wir das sehen. Wir können ihn niemals zwingen durch unseren Gehorsam, durch unser Leben, durch unsere Methoden. Und an Gottes Souveränität versagen unsere frommen Schablonen und Denkmustern. Lassen Sie mich das einmal anfügen. Man redet heute viele von Gottesbildern. Manche meinen das richtig, aber das ist auch gefährlich. Verkehrte Gottesbilder und richtige Gottesbilder. Ich bin der Meinung, dass jedes Gottesbild verkehrt ist. Warum? Die Bibel spricht nicht von einem Gottesbild, sondern von Gottes Erkenntnis. Wenn wir uns ein Gottesbild machen, dann wollen wir ihn immer in irgendeinen frommen Rahmen einspannen. Und das geht nicht. Die Bibel sagt uns viel über die Eigenschaften Gottes, aber sie zeigt uns, dass Gott souverän ist und dass er völlig anders handeln kann, wie wir das als denken könnten oder wie das in unsere Systeme hineinpasst. Glauben wir trotzdem noch, dass unser Herr Jesus auch heute noch einmal seinen Arm bewegen kann, wenn er möchte? Oder sehen wir in den wirren Umständen unserer Zeit ein Argument, um den eigenen Unglauben zu entschuldigen? Ich kann ja auch sagen, ja, unsere Zeit ist so, da passiert nichts mehr, weil ich es in Wirklichkeit nicht glaube. Aber glauben wir, dass der Herr Jesus trotzdem noch einmal einen Aufbruch schenken kann? Wir haben am Ende des Alten Testaments den Zerfall des israelischen Königreichs. Das war auch eine Zeit der Abfall bis hin zur völligen Auflösung, der in Gericht und Zerstreuung endete. Juda war im Abfall. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann es zu Ende gehen wird. Aber wir sehen etwas. Ganz am Ende von dieser Abfallsgeschichte hat der Herr sich noch einmal zwei Glaubenskönige erweckt. Den Hiskia und den Josia. Sie haben den Abfall nicht aufgehalten letztendlich, aber er hat in all dem Niedergang noch einmal in seinem Volk ein geistliches Erwachen und einen geistlichen Aufbruch geschenkt, einen erwecklichen Aufbruch. Die Erweckung unter George Whitefield und John Wesley brach in einer Zeit aus, wo das englische Volk gottlos war und moralisch völlig am Boden lag. George Whitefield war, wenn man das sagen kann, vermutlich der größte Evangelist seit den Zeiten der Apostel. Er ist in Vergessenheit geraten. Wissen Sie warum? Weil er die Souveränität Gottes völlig in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das gefällt uns nicht. Wir haben immer die noch ein bisschen lieber, die auch den Menschen ein bisschen rausputzen. Whitefield hat völlig die Souveränität Gottes in seiner Botschaft in den Mittelpunkt gestellt. Und er sprach ja ohne Mikrofon bis vor 80.000 Leute. Zwischen 40 und 80.000 Leute. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen. Seine Stimme war über 1,2 Kilometer weit zu hören. Und Schauspieler hätten damals ein Vermögen gegeben für die Stimme Whitefields. Die Schauspielhäuser haben ihre Schauspielschüler zu Whitfield geschickt, nicht wegen dem Evangelium, das haben sie dann trotzdem gehört, sondern dass sie hören, lernen sollten, wie man richtig spricht. Aber Whitfield hat es nie gelernt. Das war ihm von seinem Herrn geschenkt gewesen. Damals war jedes sechste Haus in London ein Schnapsladen gewesen. Müssen Sie sich einmal vorstellen, London war völlig in der Trunkenheit versumpft, ja, und untergegangen. In jedem sechsten Haus ein Schnapsladen. Alle tranken dort, Väter, Mütter, Arbeiter. Das englische Könighaus war moralisch eine einzige Katastrophe. Und mitten in die Zeit hinein, wo die Zeichen völlig dagegen standen, da schenkte der Herr eine Erweckung durch Whitfield, die damals der ganzen englischsprachigen Welt ein anderes Gesicht gab. Auch Nordamerika. Er ging ja öfters nach Nordamerika hinüber. Das war nie sein Ziel. Sein Ziel war, das Evangelium zu verkündigen und dass Menschen gerettet werden. Aber es war eine Folge. Nun leben wir schon in einer anderen Zeit. Und ich habe Ihnen gesagt, ich glaube von der Bibel her fest sagen zu können, es wird keine europaweite Erweckung oder Welterweckung mehr geben können. Aber glauben wir trotzdem, dass der Herr in unserer Zeit, wo alles in Auflösung ist, noch einmal einen Aufbruch schenken kann. Und wenn es nur im Kleinen an verschiedenen Orten ist. Nehemia ist ein Vorbild mit seinem Glaubensmut, der trotz einer hoffnungslosen Situation davon überzeugt war, dass sein Gott, wenn er wollte, auch entgegen dem eigentlichen Entschluss des Königs eine Tür öffnet, um noch einmal die Mauern Jerusalems aufzubauen. In Sprüche 21 lesen wir: Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Woher immer er will, neigt er es. Bei Nehemia haben wir ein praktisches Beispiel dafür, wie der Herr das Herz eines Königs gelenkt hat. Auch obwohl er anders entschlossen war. Und damit ist uns ein Vorbild für die Fürbitte gegeben. Der Herr Jesus kann Herzen lenken und verändern, auch da, wo wir keinerlei Möglichkeiten mehr sehen und die Lage völlig hoffnungslos ist. Ich habe Ihnen vorher gesagt, wir haben heute keine Geduld mehr. Und ich möchte Ihnen viel Mut machen, wenn Sie beten für Bekannte, für Freunde, für Verwandte. Und menschlich gesehen ist keine Hoffnung da. Hören Sie nicht auf, auch nicht nach 5 Jahren, nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren oder 30 Jahren. Wir haben das hier bei Nehemia. Unser Herr kann Herzen lenken und verändern, wo menschlich keinerlei Hoffnung mehr ist. Deshalb dürfen wir die Hoffnung für andere auch nach längerer Zeit niemals aufgeben. Dieser König war kein Mann, der an den Gott Israels glaubte. Er kam auch durch diese Begebenheit wohl nicht zum Glauben, wenn der Herr hier auch sein Herz geführt hat. Trotzdem wird er von Gott gelenkt. Und da sehen wir wieder etwas von der Souveränität Gottes. Er kann Menschen gebrauchen, um seine Sache voranzutreiben, die gar nicht an ihn glauben. Wir haben jetzt ja in Russland den Regierungswechsel gehabt von Jelzin, der sein Amt zurückgegeben hat. Und wenn man die Bilder gesehen hat von ihm, war es vor einem Jahr oder was, bei einem Staatsbesuch, wo er nicht einmal mehr gewusst hat, in welche Richtung er laufen sollte, dann war das schon unvorstellbar, wie ein solcher Mann eine Weltmacht regieren soll. Und wir wissen ja inzwischen auch von den ganzen Verstrickungen in die Mafia und die Millionen, die verschoben wurde, aber wir brauchen da gar nicht nach Russland gucken. Wir haben das inzwischen im eigenen Land. Und vor einiger Zeit hat mich ein Bruder besucht vom Missionswerk Friedensbote, die in Russland arbeiten. Und er hat zu mir gesagt, wie Gott Jelzin trotz allem gebraucht hat. Weil Jelzin ist es zu verdanken, dass bis heute noch Religionsfreiheit in Russland ist, der sich gegen den Einfluss der orthodoxen Kirche gestellt hat, die diese Religionsfreiheit schon lange einengen wollte. Deshalb ist er trotzdem eine tragische Figur. Aber dass wir das sehen, die Souveränität Gottes, wie er solche Männer sogar gebrauchen kann, damit seine Sache zu seinem Ziel kommt und vorankommt. Und das soll uns Mut geben, ob das Jazir der König war bei Nehemia, ob das andere Staatsmänner waren, dass wir doch für die Obrigkeit beten, 1. Timotheus 2, Vers 2, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Erhabenheit. Und es geht dann weiter, denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der König, unter dem Paulus das geschrieben hat, das war kein gottesfürchtiger Mann, dass man für den König beten soll. Das war Nero, der später die Christen verfolgt hat. Trotzdem ruft er auf, für diesen König zu beten, im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums, damit das Evangelium laufen kann. Und dass wir das doch auch in unserer heutigen Zeit lernen, nicht nur über die Regierung zu schimpfen und über ihre Gottlosigkeit, das muss man auch klar beim Namen nennen. Das ist schlimm, was für Auflösungen wir erleben. Aber dass wir doch auch darum bitten, dass unser Herr Jesus, wenn es ihm gefällt, das Herz dieser Männer so lenkt, dass die Verkündigung des Evangeliums so weitergehen kann, wie es am besten für die Gemeinde Jesu ist. Das war jetzt das zweite gewesen, das erste Nehemias Abhängigkeit von seinem Herrn, jetzt das zweite Nehemias Glaubensmut und jetzt kommen wir zum dritten, die von Gott geschenkte Möglichkeit. Nun öffnet unser Herr dem Nehemia die Tür in einer Situation, in der er es niemals vermutet hätte. Der König spricht ihn auf sein trauriges Gesicht an und wir lesen es, Nehemia war geschockt. Der ist erschrocken. Und Sie müssen auch wissen, warum. In der damaligen Zeit durfte ein Diener niemals negative Gefühle in der Gegenwart des Königs zeigen. Das war verboten. Also die mussten immer fröhlich und freudig sein gegenüber dem König. Wenn ein Diener nur ein negatives Gefühl zeigte, dann war das ein Zeichen seiner persönlichen Unzufriedenheit mit dem König und er konnte dadurch sein Amt verlieren, sogar sein Leben. Wenn er also irgendwie missmutig mal vor den König gekommen ist, dann hat es bedeutet, er ist nicht einverstanden, aus dem Amt raus oder unter Umständen sogar Kopf runter, salopp gesagt, einfach hingerichtet worden. Und da wird verständlich, warum der Nehemia so erschrocken ist, wo der König sagt, Nehemia, du bist so traurig, du bist doch nicht etwa krank. Und da sehen wir jetzt etwas von dem Unterschied zwischen unseren Vorstellungen und Gottes Wegführungen. Unter einer Gebetserhörung hätten wir vielleicht verstanden, dass jetzt alles problemlos verläuft und glatt verläuft ab dem Augenblick, wo Nehemia gebetet hat. Und unser Herr macht es hier ganz anders. Er öffnet Nehemia die Tür durch eine zunächst äußerst brenzliche und prekäre Situation, wo die ganze Sache noch brenzliger wird. Menschlich hätte ich völlig anders reagiert wie der Nehemia. Angesichts der gefährlichen Lage hätte man vielleicht alles dran versucht, es schnell zu entschärfen, wieder fröhlich vor dem König zu grinsen und sagen, ja, das hat nichts mit Ihnen zu tun und so weiter, die Wellen so schnell wie möglich wieder zu glätten. Nehemia hätte so handeln können. Er wäre vielleicht auch persönlich gut durchgekommen, aber er hätte die von Gott geöffnete Tür nicht nützen können. Wir stehen als Nachfolger Jesu und auch als Gemeinde in der Gefahr, prekäre und schwierige Situationen so rasch wie möglich zu entschärfen. Vielleicht beten wir für etwas und die Not wird dann nur noch schlimmer. Uns ist alles dran gelegen, dass es so schnell wie möglich wieder gut wird. Die Sache ist ja auch menschlich verständlich. Aber der Herr Jesus möchte gerade vielleicht die Schwierigkeiten gebrauchen, damit unser Gebet erhört wird und damit er handelt und seinen Namen verherrlicht. In Römer 8, Vers 28, da haben wir ein schönes Wort. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die guten und angenehmen Dinge zum Besten dienen. Nein, es steht dort, alle Dinge zum Besten dienen. Und da sehen wir, der Herr Jesus kann notvolle, schwierige, brenzliche Situationen in unserem Leben gebrauchen, in der er uns reinführt. Und wir denken, warum? Wir wollen so schnell wie möglich wieder raus. Und er möchte vielleicht genau das zu unserem Besten mitwirken lassen. Und dass wir es doch auch lernen, schlimme, brenzlige Situationen nicht nur als etwas Schlechtes, Bedrohliches oder als Anfechtung der Finsternis zu sehen. Unser Herr Jesus kann uns in notvolle Umstände führen, auch mit dem Ziel, dass sein Plan über unserem Leben zur Ausführung kommt und dass er dadurch verherrlicht wird. Und noch etwas ist interessant. Man kann heute oft hören, dass man nur als ein fröhlicher Christ ein Zeugnis für seinen Herrn sein kann. In der Schweiz sagt man aufgestellter Christ. Als einer, der immer hoch erhobenen Hauptes dagegen kommt. Und nach Galater 5 ist die Freude eine Frucht des Geistes. Und der Herr Jesus möchte sicher, dass etwas von der echten Freude an ihm in uns und durch uns strahlen kann. Aber wenn man das so falsch betont, immer fröhlich, um ein Zeugnis für Christus zu sein, da besteht die Gefahr, dass wir uns statt geistlichem Wachstum zu einer Art Plastikchristentum hinreißen lassen, dass das nicht mehr echt ist. Wie so ein Hollywood-Schauspieler, der immer nur überall freundlich am Grinsen ist. Und das ist nicht die biblische echte Freude. Nehemia wurde für den König nicht durch sein fröhliches Gesicht zum Zeugnis, sondern durch seinen traurigen Ausdruck, der etwas von seinen inneren Kämpfen erahnen ließ. Das ist interessant. Ich möchte jetzt was dazu sagen, dass wir einen traurigen Ausdruck nicht mit Beleidigtsein verwechseln. Das ist wieder was anderes mit einem beleidigten Gesicht, den anderen gegenüber. Aber er war nicht der Strahlemann, sondern der König sah, wie er Not hatte innerlich über etwas, über die zerstörte Stadt Gottes. Und das ist zum Zeugnis für einen heidnischen Herrscher geworden. Nehemia war, wie vorhin gesagt, für eine Antwort innerlich vorbereitet. Eigentlich verschärfte er die Situation noch durch das Erwähnen seiner Heimatstadt Jerusalem. Der König hat es ja stoppen lassen. Und jetzt fragt er ihn, warum? Und wenn er etwas von Jerusalem sagt, dann wird es ja nur noch schlimmer. Was denkt dann der König, der gegen Jerusalem war? Er verschärft die Situation menschlich gesehen. Er sagt es aber trotzdem, Nehemia. Er antwortet aufrichtig, undiplomatisch, zugleich aber mit großer Weisheit. Er nennt den Namen Jerusalems nicht, sondern nur die Stadt seiner Väter. Und wieder sehen wir, wie Nehemia ein Stoßgebet zum Himmel geschickt hat, während seiner Antwort seine Abhängigkeit vom Herrn. Und bei allem bleibt Nehemia demütig und höflich. Er bezeichnet sich als Knecht des Königs. Er erkennt die Autorität des Königs an, mit dem Satz, wenn es dem König gefällt. Und das ist wieder ein geistliches Merkmal von ihm, wie er die Wahrheit in Liebe und Demut sagen konnte. Und sehen wir doch diese Gefahr in unserem Leben. Durch fehlende persönliche Demut können biblisch richtige Dinge verkehrt werden, wenn es uns an der Demut fehlt. Wir haben in der Nähe von uns ein freies Missionswerk, das momentan sehr durch die Presse geht, in einem Nachbarort und dort auseinandergenommen wird. Und das Traurige ist wieder wegen Dingen, die biblisch richtig sind, weil verkündigt wird, dass Jesus allein der Weg ist. Das wird ja heute auch kritisiert. Aber dann auch wieder wegen Dinge, die halt nicht richtig sind biblisch, wo menschliche und geschäftliche Interessen hineingekommen sind. Und ich habe mit einem Bruder von einem anderen Missionswerk gesprochen. Wir haben viele Missionswerke in unserer Nähe, muss ich dazu sagen. 3 Stück in nächster Nähe. Und er hat mir gesagt, er war neulich bei einer Beerdigung, wo die betreffende Person von diesem Missionswerk, das jetzt so angegriffen wird, die Beerdigung hielt. Und er hat gesagt, alles, was diese Person gesagt hat, war inhaltlich richtig. Aber der Ton dieser Person war völlig daneben gelegen. Da hat man gemerkt, das kommt nicht aus einem demütigen Herzen heraus, sondern er hält sich selbst für etwas Besseres erhaben über den anderen Christen. Und das sehen wir. Durch fehlende Demut können geistlich richtige Anliegen verkehrt werden. Nehemia hat sein Anliegen klar, deutlich, aber mit der nötigen Demut zum Ausdruck gebracht. Ich möchte das auch sagen, wenn wir Dinge beim Namen nennen, und ich werde auch morgen Abend einiges beim Namen nennen, von den notvollen Entwicklungen innerhalb der Christenheit. Wir müssen den Mut haben, auch wenn das unangenehm ist, Sachen ansprechen zu können. Aber ringen wir darum, dass wir es immer in der inneren Demut tun. Und es gibt Geschwister, die manche Dinge von der Bibel her weitersehen, wie ich sie nicht sehen kann. Und wo ich sagen muss, wenn ich ihr verborgenes Leben mit Christus sehe, da werde ich selbst dadurch beschämt. Dadurch ist nicht gerechtfertigt, wenn man etwas Falsches tut. Das sage ich dazu. Aber ich meine das, dass wir persönlich wirklich in der Demut bleiben. Nehemia bittet den König auf diese Frage hin um weitreichende Vollmachten. Er nimmt hier auch die Hilfe des Königs in Anspruch, um sich gegen die Feinde Jerusalems ausweisen zu können. Und wieder sehen wir, wie er gute Vorarbeit geleistet hatte. Er kann sogar den Namen für den zuständigen Verwalter der Wälder nehmen. Er nutzt die ihm von Gott geschenkte Möglichkeit in vollem Maße. Und damit kommen wir jetzt zum letzten. Gott öffne die Tür. Wir können die ganze Entwicklung mit dem klugen und zielbewussten Handelns Nehemias in Verbindung bringen. Der Herr hat diesen klugen Mann gebraucht, der in der völligen Abhängigkeit von ihm gehandelt hat. Aber Nehemia sagt ganz klar, der König werde es mir. Warum? Nicht, weil ich so gut vorbereitet war, weil ich so klug war, sondern weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Gott öffnet hier die Tür. Und nur deshalb konnte sich Nehemia an die wichtige Aufgabe in Jerusalem machen. Wo Gott Türen öffnet, kann sie niemand mehr schließen. Das ist das Interessante. Wo wir uns selbst Türen öffnen, da fallen sie oft sehr schnell wieder zu. Aber in Offenbarung 3, Vers 8, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und wir leiden ja heute unter der fehlenden geistlichen Stoßkraft in der Gemeinde Jesu. Viele haben diesen Mangel erkannt. Und was macht man jetzt? Jetzt versucht man durch alle möglichen, man muss auch ehrlicherweise sagen, unmöglichen Aktivitäten, Methoden und Strategien, das geistliche Leben neu zu beleben. Und da sind sicher manche guten Absichten und Motive damit verbunden. Und dann funktioniert das eine nicht und dann versucht man das andere. Und dann funktioniert das andere nicht und dann versucht man das nächste, um Leben zu bekommen, geistliches Leben zu bekommen. Ich bin überzeugt, wir werden das so lange tun, wenn wir das machen, bis zum völligen Zusammenbruch, bis die Leute nicht mehr können. Unser Herr gibt seine Ehre keinem anderen. Er gibt seiner Ehre keiner Denomination, dass man sagen kann, wenn man so macht wie die Denomination, hat man geistliches Wachstum. Er gibt seine Ehre keinem Konzept und keiner Bewegung. Und deshalb ist von vornherein alles zum Scheitern verurteilt, wo wir meinen, selbst durch Strategien und Methoden, und wenn das Ganze noch so fromm und biblisch aussehen mag, Erfolg machen zu können. Ich habe Kontakt gehabt zu einem Schweizer Gemeindeverband, freikirchlichen Gemeindeverband, der in der 80er Jahre eine sehr gute Arbeit getan hat und gewachsen ist. Der Herr hat Wachstum geschenkt, Ende der 70er Jahre, in der 80er Jahren. Und jetzt ist genau das passiert. Man wollte das Ganze methodisch festhalten. Und man hat 1990 den Beschluss gefasst, dass man die Gemeinden bis zum Jahr 2000 verdoppeln möchte. Da war ein echtes missionarisches Anliegen von manchen dabei, aber der Entschluss war von vornherein falsch. Gott gibt seine Ehre keinem anderen, keiner Denomination, wenn wir meinen, wir könnten Erfolg durch welche Methoden, und wenn es fromm ist, und wenn wir sagen, und wir beten jeden Tag 10 Stunden, dass die Gemeinde sich bis in 10 Jahre verdoppelt hat. Das geht nicht. Er gibt seine Ehre keinem anderen. Und wir müssen wieder lernen, weg von uns selbst zu schauen, von all unserem eigenen und gut gemeinten Können und Wollen und an erster Stelle allein ihn zu sehen, der Türen öffnet, die niemand zuschließen kann. Und der auf der anderen Seite Türen schließt und dann kann sie niemand mehr öffnen. Was wir dringender als je zuvor brauchen, ist eine ganz neue biblische Sicht von der Herrlichkeit Gottes, von der Macht Gottes, von seiner Souveränität und von der Größe unseres Herrn Jesus. Ich sag's nochmal, wir können sein Handeln nicht erzwingen. Aber lasst es uns im Blick auf die Souveränität Gottes zu einem brennenden Gebetsanliegen werden, dass unser Herr Jesus noch einmal seinen Arm bewegt. Wir wollen darum beten, dass er es doch tut, nicht wegen unserer Frömmigkeit, sondern allein um seines Namens willen, dass er alle Ehre bekommt. Und es gäbe nichts Schöneres, wie wenn er in einer Zeit des Abfalls und der Verflachung so noch einmal seine ganze Souveränität zeigen könnte. Lasst uns flehen, dass Christus noch einmal zeigt, dass sein Wort, das ewige Evangelium, von seiner Macht nichts verloren hat. Und was wäre das für ein Zeugnis in einer Zeit, wo die Christenheit immer mehr Methoden, Konzepte und die eigene Machbarkeit mit der Abhängigkeit von Christus verwechselt. Wir können es nicht erzwingen. Auch wenn es keinen Aufbruch mehr geben sollte, wollen wir ihm und seinem Wort allein alle Ehre geben. Aber es soll uns zu seiner Ehre noch einmal ein brennendes Anliegen werden und bleiben. Ich schließe mit dem Wort aus Offenbarung 1, Vers 8 und 17 bis 18. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich lese weiter in Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.